Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast Folge 79, heute am 26. Juni 2019 und die wichtigsten Geschehnisse aus Recht, Justiz und Politik besprechen hier wie fast jede Woche zum einen ich, Konstantin van Leinten und
Corinna Budras, hallo.
Ja, und bevor wir gleich so richtig einsteigen, haben wir noch eine kleine Mitteilung in eigener Sache zu machen. Wie ihr ja alle wisst und wir euch auch regelmäßig erinnern, ist FAZ Einspruch nicht nur dieser Podcast, sondern dazu auch ein 6 Tage die Woche erscheinendes digitales Angebot, in dem wir alle juristisch angehauchten Texte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zusammenführen und außerdem auch noch eine Reihe exklusiver Texte schreiben, die nur dort erscheinen. Und das Ganze gibt es jetzt schon seit guten 1,5 Jahren und wir haben FAZ Einspruch mit Wirkung zum heutigen Tage sozusagen ein neues Design und Layout verliehen. Das Ganze war bisher so ausgabenbasiert, das heißt, es gab immer abends gegen 19.30 Uhr einen großen Schub von Texten, die als eine gesammelte Ausgabe kamen. Das hat sich jetzt geändert. Stattdessen wird die Seite jetzt fortlaufend aktualisiert. Also alle Stunde oder paar Stunden oder wie es sich halt ergibt, gehen neue Texte drauf. Das Ganze ist also somit noch ein bisschen aktueller. Außerdem läuft es jetzt in der FAZ-Net-Umgebung. Das hat diverse technische Vorzüge, mehr multimedialer Content, Bildergalerien, Videos etc. etc. Auch das Magazin mit den exklusiven Stücken kommt jetzt nicht mehr an einem Tag die Woche en bloc, sondern auch da gibt es jetzt eben jeden Tag irgendwas Exklusives. Genau, das wollten wir euch an dieser Stelle nur mal kurz mitteilen. Damit ändert sich auch die URL auf faz.net/Einspruch. Und es ist übrigens so, dass jetzt für 2 Wochen das Ganze mal für jedermann kostenfrei zugänglich ist. Ja, also ihr könnt auf faz.net/Einspruch gehen oder ihr könnt euch noch besser dann die App runterladen im App Store oder im Play Store. Und auch wenn ihr keine Abonnenten seid, mal 2 Wochen lang reinschauen. Im Übrigen könnt ihr natürlich auch nach wie vor und überhaupt immer auf faz.net/Einspruch testen gehen und dort ein kostenloses 4-wöchiges Probeabo abschließen. Das würde uns alles sehr freuen und ja.
Ja, und jetzt verraten wir auch noch ein Geheimnis, denn man kriegt über das FAZ-Einspruch-Vehikel auch Zugriff auf alle FAZ-Plus-Texte. Das ist ein großartiges Angebot.
Genau.
Also Randa, jetzt gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, das nicht abzuschließen.
Ja, also FAZ Plus, das sind eben ausgewählte Texte aus der Zeitung, die auf FAZ.net laufen, die normalerweise Geld kosten. Die gibt es jetzt ebenfalls quasi beim Einspruch-Abo mit inklusive. Also nicht nur, dass ihr die ganzen juristischen Stücke aus der Zeitung habt, sondern ihr habt auch noch ausgewählte Stücke aus anderen Ressorts quasi mit im Abo drin. Ja, in dem Sinne Randa, genau. Und für uns auch Randa, aber ran an die Themen.
Ran an die Themen, genau. Also wir kümmern uns heute um ein wichtiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs über die Unabhängigkeit von Richtern in Polen. Dann gab es am Wochenende Rambazamba im Braunkohlerevier Garzweiler. Das gibt uns mal Gelegenheit, uns das verschärfte Polizeirecht von Nordrhein-Westfalen genauer anzusehen. Dieses Thema verdanken wir übrigens einem Hinweis einer Hörerin. Herzlichen Dank an Anna dazu. Dann freue ich mich übrigens besonders, dass wir heute mal unsere Berliner Rechtskorrespondentin und Lieblingskollegin Helene Bobrowski als Gast in der Sendung begrüßen.
Viel zitiert, jetzt dann auch mal in der Sendung mit dabei.
Ja, lange überfällig. So, absolut. Und sie wird uns jetzt mal ein bisschen mehr erzählen über unsere neue Justizministerin Christine Lambrecht. So, und dann widmen wir uns mal wieder dem Steuerrecht, ja, weil es so unfassbar wichtig ist. Ja, es geht natürlich um die Grundsteuerreform, auf die sich letzte Woche nun endlich der Finanzminister Olaf Scholz und die Bundesländer geeinigt haben. Und dann haben wir noch Gelegenheit, uns um Ex-Generalsekretär der CDU Peter Tauber zu kümmern. Der gibt uns Anlass für ein Gespräch über Artikel 18 des Grundgesetzes, denn der hat nämlich vergangene Woche gefordert, Hetzern im Netz Grundrechte zu entziehen. Und wir schauen mal, was sich da
verblüffend genug, dass das überhaupt geht, aber tatsächlich, es geht, zumindest im Prinzip. Ob es so sinnvoll ist, das werden wir dann gleich noch erörtern.
So, dann haben wir ein gerechtes Urteil natürlich und eine kleine Anekdote in Sachen hitzefrei, die ich zum Besten geben werde am Ende. Aber bevor wir richtig einsteigen, jetzt inhaltlich, wollte ich noch mal die Gelegenheit zur Gegenrede geben, denn die gab es zu meinem ungerechten Urteil. Vergangene Woche, da hatte ich ja eine Entscheidung vorgestellt, die sich darum drehte, wie mit Studenten umzugehen ist, die 90 Sekunden bei ihrer Klausur überziehen. Und da hat es kurzen Prozess gegeben. Also der arme Student, der da zu spät abgegeben hat, 90 Sekunden später als aufgefordert, ist durchgefallen. Und ich fand das zutiefst ungerecht. Und da haben wir Gegenrede bekommen von mehreren Hörern gleich, ja. Die monierten, das hätte eine fatale Signalwirkung gehabt, denn in 90 Sekunden kann man gut und gerne nahezu eine ganze Seite schreiben.
Also die gegenteilige Entscheidung hätte eine fatale Signalwirkung, wenn man ihn nicht hätte durchfallen
lassen. Ja, absolut, ja. Richtig, genau. Also die fanden das Urteil zutiefst gerecht, die Hörer. Und einer hat uns eben geschrieben, das fand ich sehr schön, weil er sich wirklich unglaubliche Mühe gegeben hat. Also schöne Grüße an Nikolas, der eben gesagt hat, die Entscheidung des VG Koblenz findet er mehr als gerecht. Auch weil natürlich den Studenten Schwerpunktsetzungen beigebracht sein werden sollen. Ne? Und das sollen die natürlich bei so einer Klausur auch unter Beweis stellen, denn welcher Richter möchte einen Schriftsatz erhalten, in dem die ersten 20 Seiten über die Postulationsfähigkeit berichtet wird, ne? Also natürlich, auch das gilt es zu bedenken, dass man da falsche Anreize setzt und natürlich hat das alles auch Erziehungscharakter. Ich sag mal, lässt sich hören.
Ja. Gut, freut uns jedenfalls immer, wenn ihr euch da so rege an den Debatten zu unserem Podcast beteiligt. Das könnt ihr übrigens tun unter blogs.faz.net/Einspruch. Gucken wir mal, ob auch unsere heutigen Ausführungen irgendwie auf Widerspruch stoßen oder nicht. Wir fangen jetzt jedenfalls mal an mit Polen. Ein mit Spannung erwartetes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das erste und sicherlich nicht das letzte, welches die Justizreformen, die diversen Justizreformen, muss man ja sagen, betrifft, die in Polen seit 2015, seit die PiS-Partei an der Regierung ist, so ins Werk gesetzt worden sind. Und in diesem Fall ist der EuGH dem Generalanwalt gefolgt, hat also so entschieden, wie der das vor einigen Monaten schon angeregt hatte, indem er nämlich gesagt hat, diese konkrete Justizreform, um die es hier gerade geht, ist europarechtswidrig. Was sah diese Reform überhaupt vor? Die betraf das oberste Gericht von Polen. Das ist so ungefähr das Pendant zum hiesigen Bundesgerichtshof. Also das höchste Gericht im regulären Instanzenzug, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also bei zivilen Strafsachen, aber eben nicht das Verfassungsgericht. Was ist passiert im Hinblick auf dieses oberste Gericht? Da wurde das Pensionsalter von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt für die Richter. Und das betraf ganz schön viele. Damit wären nämlich auf einen Schlag 27 der insgesamt 72 Richter, die dort Dienst tun, ausgeschieden, weil sie eben über 65 sind.
Was natürlich nicht für eine ausgewogene Altersstruktur da am Gericht spricht. Aber das hatte natürlich nicht nur diesen Hintergrund, sondern es ging hatte politische Gründe, ne?
Ja, also auf den ersten Blick denkt man ja, das ist ja nicht, wäre ja sozusagen politisch erstmal neutral. Mein Gott, nur die Tatsache, dass jemand älter ist, hat ja nicht unmittelbar was mit seiner politischen Haltung zu tun. Im Gegenteil, die polnische Regierung hat es immer so gerechtfertigt, dass sie meinte, sie wollte so ein bisschen die kommunistischen Altlasten, die es quasi auch in der Richterschaft gäbe, damit noch beseitigen und frisches Personal reinholen und so. Aber keinesfalls ginge es darum, das Gericht jetzt mit neuen Leuten zu besetzen, die irgendwie gezielt im Sinne der Regierung entscheiden. Ja, also allerdings versteht es sich auch von selbst, dass man so etwas, wenn man es vorhat, nicht zugeben würde. Ja,
und schon gar nicht in ein Gesetz reinschreiben würde.
Das schon am allerwenigsten. Und es war eben aus mehreren Punkten problematisch. Erstens nämlich konnten diese Leute, die jetzt über 65 waren, somit eigentlich ausscheiden hätten müssen, ausnahmsweise doch noch bis 70 Dienst tun, dann das allerdings nur, wenn der Präsident dem zustimmte. Also das war natürlich schon mal der erste Mechanismus, über den man halt gucken konnte, ah, dieser Richter gut, der entscheidet vielleicht so, wie mir das im Allgemeinen gefällt, dann darf der mal noch ein paar Jahre bleiben, jener tut es nicht muss dementsprechend jetzt gehen. Und umgekehrt, für diejenigen, die gehen müssen, war dann natürlich auch sozusagen die Tür geöffnet, um neue einzustellen, die möglicherweise ebenfalls auf Parteilinie liegen. Und das Ganze muss man eben auch im Kontext sehen von, wie gesagt, über einem Dutzend weiteren Justizreformen, die alle für sich betrachtet nicht so dezidiert unmittelbar politisch wirken, aber eben doch immer so klandestine Formen der Einflussnahme eröffnen und in Summe dann eben doch ganz schön wirkungsvoll sein dürften, so jedenfalls die ganz verbreitete Analyse. Und der Europäische Gerichtshof stand hier so ein bisschen vor dem Problem, dass er eigentlich nicht für die Organisation der nationalen Justizsysteme zuständig ist. Das ist eigentlich eine Sache, die die Mitgliedstaaten selber regeln. Aber er sagt, es gibt ja schließlich auch die Europäische Grundrechtecharta, die wiederum sieht unter anderem einen Anspruch auf rechtliches Gehör vor. Und das heißt natürlich nicht nur, dass man irgendwie von irgendwem gehört wird, sondern dass das Ganze eben auch bestimmten Verfahrensgrundsätzen genügt. Zu diesen Verfahrensgrundsätzen wiederum zählt die Unabhängigkeit und auch die Unabsetzbarkeit von Richtern, also Unabsetzbarkeit mit gewissen Einschränkungen. Wenn ein Richter natürlich zum Beispiel Rechtsbeugungen begeht oder so, kann er natürlich schon abgesetzt werden, aber er darf eben nicht mutwillig durch die Politik seines Amtes enthoben werden können. Und weil wir das also in der Europäischen Grundrechtecharta haben und weil das oberste polnische Gericht ja unter anderem auch zur Durchsetzung von Europarecht zuständig ist, ja, also so sehr, sehr viele Elemente des polnischen nationalen Rechts, genauso wie des deutschen und auch bei allen anderen Mitgliedstaaten, sind ja letztlich europarechtlich determiniert durch entsprechende Verordnungen und Richtlinien. Und weil also das oberste polnische Gericht somit Europarecht durchsetzt und es in der Europäischen Grundrechtecharta eben auch den Anspruch auf rechtliches Gehör gibt, der nicht ordentlich gewährleistet sei, wenn das Gericht nicht ordentlich besetzt ist, fiele es letztlich überhaupt in die Kompetenz des EuGH darüber zu entscheiden. Das war schon sehr kreativ, genau, muss man sagen. Es ist natürlich auf der einen Seite auch eine gewisse Selbstermächtigung des EuGH, weil eigentlich, wie gesagt, hat er gerade keine Kompetenz, so in die Justizsysteme der Länder hinein zu regieren und musste hier schon ein paar Pirouetten drehen, um dann am Ende doch dabei rauszukommen. Aber ich denke, vom Ergebnis kann man es wohl nur begrüßen. Es dürfte wohl auch vorzeichnen, wie die diversen weiteren Verfahren, also es sind über 10 Verfahren noch beim EuGH anhängig, die eben etliche andere Elemente dieser Justizreform betreffen, wie die ausgehen werden.
Es ist schon echt ein ganz schöner Batzen, ne?
Ja.
Und das war jetzt das erste in der Reihe, ne?
Das war das erste. Also es hatte bereits vom EuGH eine einstweilige Anordnung gegeben, auch zu diesem Verfahren, wo er also quasi schon mal gesagt hat, so vorläufig, liebe polnische Regierung, dürft ihr dieses Gesetz erstmal nicht anwenden. Da hat sich Polen dann auch tatsächlich daran gehalten. Aber jetzt war dann quasi die Hauptsache-Entscheidung, wo er gesagt hat, okay, nicht nur vorläufig, sondern auch endgültig, ihr dürft dieses Gesetz einfach nicht anwenden, Punkt.
Und kann man da weiter auf Polens Kooperation hoffen oder wie ist die Reaktion?
Also ich glaube in diesem Fall schon, da sie ja auch schon auf die einstweilige Anordnung reagiert haben, glaube ich nicht, dass sie jetzt quasi irgendwie das jetzt zur Gelegenheit zum ganz großen Bruch nehmen. Sie haben auch bei ihren anderen Justizreformen durchaus teilweise zumindest auf europäischen Protest reagiert, allerdings die Dinge dann mitunter auch weiter verschlimmbessert. Ja, also sozusagen, dann hat man es halt nicht exakt so gemacht, wie es geplant war, aber ein bisschen anders, was auch nicht besser war, um es jetzt mal so runterzubrechen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie dieses Urteil wirklich ignorieren werden. Das wäre halt schon ein krasser Bruch mit der EU plus letztlich, ne, ich meine, Urteile des EuGH können halt natürlich dann auch mit Zwangsgeldern, also können zwar nicht in dem Sinne vollstreckt werden, ja, aber man kann natürlich Mitgliedstaaten mit Zwangsgeldern belegen, wenn sie Entscheidungen ignorieren. Und dieser Punkt dürfte sich für die ja auch durch Zeitablauf irgendwann erledigen. Ne? Also es wurde von 70 auf 65 runtergesetzt, das sind nur 5 Jahre. Inzwischen läuft jetzt schon das Verfahren irgendwie knapp 2 Jahre. Das heißt, diese Richter sind dann irgendwann auch bald mal 70 und dann spätestens sind sie halt sowieso weg. Ja, genau, also das jedenfalls ist trotzdem jedenfalls, also es ist vor allen Dingen auch deshalb interessant, weil der EuGH sich damit einfach diese Ermächtigung geschaffen herbei argumentiert hat, die ja sicherlich auch in Zukunft bei Polen und möglicherweise auch nicht nur bei Polen noch Relevanz haben wird.
Ja, Gut, das wäre also Polen. Kommen wir jetzt zu den Wünschen unserer Hörer und dem Polizeirecht von NRW und zu dem, was sich dort am vergangenen Wochenende tat. Denn das Ganze hat natürlich einen aktuellen Aufhänger. Wir haben es gesehen, Freitag war schon der große Auftakt in Aachen. Da gab es Demonstrationen gegen den Braunkohletagebau, gegen den Abbau der Braunkohle, die Verstromung, die Kohleverstromung. All das war sozusagen im Zentrum der Proteste am Freitag. Fridays for Future waren da ganz vorne mit dabei, haben ein erstes internationales Treffen gehabt und unterstützt wurden sie auch von Ende Gelände, ein linksgerechtes Bündnis gegen den Kohleabbau. Und das Ganze zog sich eben nicht nur am Freitag in Aachen, sondern am Wochenende in Garzweiler über die Bühne. Und da kam es auch zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Braunkohlegegnern und der Polizei. Und in diesem Zusammenhang gab es die Anfrage von einer Hörerin, uns mal die Polizeigesetze, das neue Polizeigesetz in NRW anzugucken. Dazu muss man vielleicht mal deutlich sagen, also das Polizeirecht allgemein ist sehr im Wandel. Ja, also es gibt einfach viele Bundesländer, die daran jetzt rumschrauben, teilweise schon rumgeschraubt haben. Wir haben schon beispielsweise über Bayern gesprochen. Genau, das ist das härteste Polizeirecht in Deutschland jetzt, schon seit einer Weile in Kraft, sehr umstritten. Das Ganze basiert natürlich darauf, dass jetzt hier die Polizeigesetze angepasst werden sollen an die modernen Technologien, ja, WhatsApp, Internet und so weiter und so fort. Es wird häufig jedenfalls auch in diesem Zusammenhang die Staatstrojaner neu geregelt, also die Möglichkeit des Staates, sich auf Computer zu setzen und da Durchsuchungen ferngesteuert sozusagen zu planen. Das ist sozusagen ein Anlass. Natürlich auch die internationale Terrorbekämpfung, darum geht es im Wesentlichen. Aber es wird es wird in vielfacher Hinsicht die Befugnisse der Polizei erweitert. Das ist sozusagen immer Bottomline. Wie gesagt, Bayern hat vorgelegt, in NRW war die Regelung am Anfang auch extrem umstritten, also schier auch verfassungswidrig, wie viele Gegner da ins Felde führen. Und dann gab es zwei Anhörungen, wo auch verschiedene Sachverständigen gehört haben, dann kam es zu Änderungen und im Dezember wurde sie als einen sehr breiten Konsens dann verabschiedet, das sozusagen mal zur kleinen Vorrede. Und tatsächlich darum, worum es jetzt hier auch im Konkreten dann geht, ist ganz häufig die Gewahrsamnahme.
In Gewahrsamnahme wahrscheinlich.
Eine Gewahrsamnahme.
Ach stimmt, das heißt sogar wirklich okay.
Die Gewahrsamnahme, die erheblich ausgeweitet wurde und die hier auch immer wieder für Ärger sorgte. Deswegen gucken wir uns die jetzt mal ein bisschen genauer an. Das andere, ehrlich gesagt, wollen wir jetzt nicht vertiefen, Staatstrojaner und so
das
weiter.
Das hat ja
und so
zumindest jetzt, was Garzweiler angeht, auch keine Relevanz.
Genau, also, ja. Aber hier ist es eben in der Tat mal ganz interessant, sich anzugucken, was die Polizei eigentlich darf, wenn sie gegen Demonstranten vorgeht. Wir haben es ja hier auch gesehen am Wochenende. Da wurde ja der Tagebau auch gestürmt, besetzt, ja, um tatsächlich den Braunkohleabbau zu verhindern,
genau,
zu stören.
Genau, also es war nicht nur eine Demonstration, sondern es war ja schon ziviler Ungehorsam, können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, beziehungsweise es war schon auch strafbar, also es war mindestens mal Hausfriedensbruch und dann im Einzelnen eventuell auch noch andere Delikte.
Genau.
Gegen Vollstreckungsbeamte und so weiter.
Genau, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch erhebliche Vorwürfe gegenüber der Polizei, ne, die da auch zu rabiat vorgegangen sein soll, die eskaliert hat. Das ist jedenfalls auch die Version von Ende Gelände. Das alles wollen wir gar nicht vertiefen, sondern uns mal angucken, was es da für Befugnisse gibt, wenn Leute festgehalten werden. Und dazu kann man mal feststellen, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten der Gewahrsamnahme. Also einerseits die dann auf der Strafverfolgung beruht, ne, also dann geregelt in StPO. Das ist sozusagen, wenn es tatsächlich Straftatbestände möglicherweise verwirklicht wurden, ja, und man das einfach überprüfen muss. Und dann gibt es aber auch, und das regelt eben das Polizeirecht, die Gefahrenabwehr, ja. Auch in diesem Feld sind sozusagen also Inhaftierungen möglich, unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist eben geregelt in den Polizeirecht der Länder. Ja, und da gibt es eben eine Besonderheit, die ganz spannend ist, nämlich, also wenn man sagt, einmal die Strafverfolgung ist eine Möglichkeit, denn die präventive Gewahrsamnahme und als drittes auch noch die Feststellung der Identität. Und die sorgt immer für besonderen Ärger, ja, weil auch da die Befugnisse der Polizei erheblich ausgeweitet wurden. Also es ist tatsächlich so, dass man allein zur Identitätsfeststellung Leute in Haft nehmen darf. Also die Polizei darf das natürlich, nicht man.
Ja. Also kurzfristig. Natürlich ist das nicht eine Haftstrafe, die Wochen und Monate andauert, sondern...
ja, aber kurzfristig ist auch relativ. Ja. Ne? Also bis vor kurzem waren es tatsächlich nur 12 Stunden. Mhm. Und jetzt wurde das erheblich ausgeweitet eben auf 7 Tage, tatsächlich die Person sich penetrant weigert, die Identität feststellen zu lassen. Aber es ist natürlich so, dass auch Richter dann eingeschaltet werden, und zwar spätestens nach 48 Stunden. Mhm. Muss also ein Richter darüber entscheiden, ob tatsächlich die 7 Tage voll ausgeschöpft werden können. Aber es ist tatsächlich so, dass es ausreicht, ja, also das ist sozusagen der einzige Vorwurf, dass man sich weigert, die Identität offen zu legen, und das kann schon dazu führen, dass man 7 Tage dann tatsächlich in Haft kommt. Mhm. Hat natürlich für erhebliche Proteste im Vorfeld gesorgt, ja, also einfach, weil die Kritiker sagten zum Beispiel, das ist eine erhebliche Einschränkung der Unschuldsvermutung, denn hier muss ja gar nichts getan worden sein, außer eben das. Die Verhältnismäßigkeit wird auch in Zweifel gezogen vor dem Hintergrund, dass ja hier gar keine Straftat begangen werden muss, sondern dass, und es auch gar nicht nur um Terror geht, sondern eben einfach auch normale Umweltaktivisten tatsächlich hiervon betroffen sind. Und das wird auch insofern immer Lex Hambi genannt, weil das sozusagen die Lehren sind, also diese Verschärfung auch aus den Auseinandersetzungen, die wir vergangenes Jahr gesehen haben, rund um den Hambacher Forst, ja, ging ja auch schon hoch her. Da ging es eben auch um die Rodung des Hambacher Forstes, die verhindert werden sollte durch Umweltaktivisten. Und auch schon da haben sich die Aktivisten vehement geweigert, die Identität feststellen zu lassen, auch um sozusagen der Polizei Steine in den Weg zu legen, da das Ganze aufzuhalten, ja, schwieriger für sie zu machen. Und das ist eben auch ein Resultat dieser Erfahrung, dass man gesagt hat, selbst für die Identitätsfeststellung können wir jetzt längere Haft anordnen. Denn eine Woche, muss man ja sagen, ist ja schon wirklich relativ lang. Also man kann schon sagen, dass oder vermuten, dass das so einschüchtern wird, dass vielleicht der eine oder andere einknickt. Nun muss man eben sagen, ich habe gestern auch noch ein bisschen länger gesprochen mit dem Kölner Anwalt Nikolaus Garcias. Der war auch im Vorfeld Sachverständiger zu diesem Gesetzgebungsverfahren, hat also da einiges auch an Änderungen durchsetzen können, die kritisiert worden waren. Aber zu diesem Punkt sagte er eben, relativ eindeutig, da den hält er eigentlich für verfassungsgemäß, denn man hat ja auf der anderen Seite ja auch die Chance, das zu beenden, indem man einfach seine Identität preisgibt. Ne? Mhm. Also wenn man sich sozusagen nicht diesem Spiel hingibt und die Polizei versucht zu ärgern, dann ist man da auch relativ schnell draußen. Das ist eben seine Argumentationslinie. Also im Grunde genommen scheiden sich natürlich da noch die Geister. Aber man muss eben auch sagen, dass dieses Polizeigesetz, dann, als es dann tatsächlich verabschiedet wurde, im Dezember einen sehr relativ breiten Konsens gefunden hat. Also nicht nur die Regierungsparteien CDU und FDP haben zugestimmt, sondern auch die SPD, und natürlich die Grünen waren dagegen. Aber es ist ja schon auch eine ziemlich breite Zustimmung, die es da im Parlament gegeben hat.
Und gibt es in dem Polizeigesetz jetzt noch andere Neuerungen, die gerade speziell mit Blick auf die Proteste in Garzweiler relevant sind, oder sind die anderen Dinge eigentlich eher so Sachen, die halt.
Naja, was noch interessant ist, ist, dass generell auch der Unterbindungsgewahrsam verlängert wurde. Also das ist eben, wird so ein schöner Terminus, der eigentlich beschreiben soll, dass es um die Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Straftat geht. Und das war früher für 48 Stunden maximal möglich und kann jetzt auf 2 Wochen ausgeweitet werden und dann nochmal 2 Wochen, also insgesamt 28 Tage, wenn dann noch weiter Zeit gebraucht wurde.
Aber auch da dann jenseits von 48 Stunden wieder mit Zustimmung des Richters.
Genau, also auch das ist natürlich, steht unter dem Richtervorbehalt, aber es ist natürlich auf Kritik gestoßen. Was man vielleicht noch sagen kann, ist vielleicht 2, 3 Sätze zum Thema drohende Gefahr. Das war ja auch etwas, was uns bei dem bayerischen Polizeigesetz sehr beschäftigt hat. Da kann man vielleicht noch mal auf Folge 25 verweisen. Da haben wir schon mal ausführlich diskutiert. Das ist eben ein neuer, relativ neuer Gefahrenbegriff, ja, der auch relativ schwammig ist, der eben sich absetzt von der konkreten Gefahr, die normalerweise eben notwendig ist, damit die Polizei eingreifen kann. Die drohende Gefahr ist abgesegnet vom Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Terroreinsätze. Also wenn sozusagen eine drohende Gefahr eines Terroranschlages vorliegt, dann kann die Polizei eingreifen. Das ist sozusagen vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Aber Bayern, und das war eben die große Kritik, hat das wesentlich ausgeweitet, auch auf andere Straftatbestände.
Ne? Aber NRW auch, oder ist das nur?
Bei NRW war es am Anfang im Gespräch auch so geplant und das wurde dann tatsächlich abgewendet.
Ah, okay. Ganz generell habe ich zu den Aktionen in NRW auch noch eine längere Debatte mit diversen Leuten auf Twitter geführt, weil ich das schon eine interessante Frage finde, wie bewertet man eigentlich so zivilen Ungehorsam? Also zivilen Ungehorsam meine ich jetzt im Sinne von die Begehung von kleineren bis mittelgroßen Straftaten zur Erreichung eines politischen Ziels mit einem klaren Appellcharakter.
Und das ist ja auch etwas, der zivile Ungehorsam, der immer wieder von Aktivisten hier auch ins Feld geführt wird. Ne? Nicht erst jetzt in der aktuellen Klimademonstration, sondern auch einfach schon wirklich seit Jahrzehnten letztendlich.
Immer wieder, also letztlich für Castortransporte bis Hambacher Forst, jetzt eben hier Garzweiler Ende Gelände und auch auf vielen anderen Feldern und so. Und also was man natürlich sicherlich sagen muss, ist, es gibt Fälle von zivilem Ungehorsam, die die Historie geadelt hat. Ja, also wenn
Mahatma
jetzt
Gandhi zum Beispiel.
Ja, oder Rosa Parks, da wird ja jetzt auch keiner sagen, nee, aber das Gesetz war doch damals so, dass du als schwarze Frau da irgendwie nicht sitzen durftest in dem Bereich von dem Bus. Ne? Also die so ein bisschen zur Ikone der schwarzen
Bürgerrechtsbewegung
geworden ist. Also das ist jedenfalls zunächst mal eine Tatsache, die man feststellen muss einfach. Es gibt Situationen, wo Gesetze gebrochen werden, aber das letztlich auch eine Debatte auslöst und im Zuge dieser Debatte einfach offenbar wird, dass dieses Gesetz komplett überaltert ist und nicht mehr zeitgemäß und abgeschafft gehört und eben durch den Gesetzesbruch sozusagen nicht etwa die Illegitimität des Handelns offenbar wird, sondern die Illegitimität des Gesetzes, welches das Handeln unter Strafe stellt. Das heißt allerdings natürlich im Umkehrzug auch nicht, dass das immer so wäre, ja, also und dass man jetzt einfach nach Belieben irgendwie Gesetze verletzen könnte und das irgendwie zur Erreichung seiner persönlichen politischen Ziele. Und generell finde ich halt, ich sag mal, je größer in einer Gesellschaft die Möglichkeiten sind, seine politischen Vorstellungen auf legalem Wege durchzusetzen, in allererster Linie natürlich eben durch Wahlen, desto tendenziell geringer finde ich erstmal die Berechtigung von zivilem Ungehorsam, weil es gibt ja sozusagen einen ordentlichen Weg, auf dem man das machen kann. Daneben fällt natürlich auch die Schwere der Rechtsverletzung ins Gewicht. Da wird man jetzt zum Beispiel in Garzweiler sagen müssen, naja, gut, es war halt irgendwie Hausfriedensbruch und so, aber es war jetzt nicht, also weißt du, die haben ja jetzt da nicht irgendwie Leute umgebracht oder so. Es war verhältnismäßig geringfügige Gesetzesverletzungen. Und dann kamen natürlich noch einige hinzu durch den Widerstand gegen die Polizei. Gut, da sagen dann die einen, ja, weil die Polizei zu rabiat vorgegangen ist. Anderen sagen allerdings auch, naja, die Polizei hat aber trotzdem diesen rechtswidrigen Zustand zu beenden versucht und die Leute hätten ja auch einfach mitkommen können, wie es ihre Pflicht gewesen wäre. Also das wird dann bei diesen Auflösungen Auslösungen von solchen Demonstrationen immer problematisch, da so im Einzelnen die Schuldfrage zu klären. Aber der grundsätzliche Befund ist natürlich schon, die Leute hätten da nicht sein dürfen und insofern durfte die Polizei auch versuchen, sie von dort zu entfernen. Naja, also jedenfalls, das sind mal so zwei Punkte. Für mich fiel halt hier noch ins Gewicht relativ deutlich zu Ungunsten der Demonstranten oder dieser Ende-Gelände-Menschen. Das ist ja wirklich gerade, also fast unmittelbar davor, sehr kurz davor, mit der Kohlekommission eine Form der demokratischen Verständigung, an der die Kohleverstromer beteiligt waren, an der die Politik beteiligt war, an der aber auch Umweltverbände wie Greenpeace und BUND beteiligt waren und so weiter, gegeben hat. Und ja, es stimmt schon, mit diesem Kompromiss, der dabei rausgekommen ist, sind bei weitem nicht alle zufrieden. Allerdings ist das ja oft gerade das Merkmal eines guten Kompromisses. Und man kann natürlich, also man ist jetzt nicht gezwungen, als Klimaschützer oder als Mensch, der sich Sorgen macht um das Klima, zu sagen, okay, es gibt diesen Kompromiss, dann ist ja jetzt alles fein. Natürlich kann man auch weiterhin gerne dagegen demonstrieren und sagen, der Kompromiss ist Mist und wir brauchen eine neue Verständigung und so, alles gar kein Problem. Aber ich finde dann halt die Berechtigung, das Ergebnis dieses Kompromisses, nämlich dass einstweilen eben noch weiter Kohle verstromt wird und das sukzessive abgebaut wird, gezielt zu sabotieren, das finde ich dann schon, also ja, so für meine persönliche Bewertung, würde ich sagen, da hört es ungefähr auf. Strafrechtlich ist natürlich sowieso klar. Ja. Ich meine, wenn es ein Hausfriedensbruch ist, ist ein Hausfriedensbruch. Die damit verfolgten Ziele spielen erstmal keine Rolle. Allenfalls natürlich dann wiederum bei der Strafzumessung, aber nicht bei der Strafbarkeit. Und,
aber interessant ist ja auch, dass dieser Kompromiss jetzt sogar politisch schon zerbröselt, ne? Also, dass of all people Herr Söder jetzt sich vorprescht und den in Zweifel zieht und jetzt sagt, wir brauchen doch einen Ausstieg 2030, ist ja schon bemerkenswert.
Ja, der Söder sieht halt auch die Wahlergebnisse. Und das ist ja auch im Übrigen völlig in Ordnung. Ich meine, es ist halt einfach so, dass Klimawandel wirklich im letzten Jahr wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat in der Wahrnehmung vieler Menschen, Fridays for Future etc. Und man sieht es ja auch in den Umfragen und an der Europawahl, die Grünen könnten am Ende gar stärkste Kraft werden bei der nächsten Bundestagswahl, wenn es so weitergehen sollte, wie es momentan ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und spätestens dann, wenn das so kommen sollte tatsächlich, würde natürlich die Energiewende auch noch sehr viel stärker forciert werden, als derzeit der Fall ist. Und halt entsprechend, das gilt natürlich auf Landesebene, eben für NRW, wenn wir jetzt über Garzweiler reden. Und aber bis dahin muss man sich halt möglicherweise einfach trotzdem gedulden und kann gerne demonstrieren und so weiter, aber man kann halt nicht hingehen und die Verständigung, die gefunden worden ist, gezielt sabotieren durch Straftaten.
Aber der Diskurs auf Twitter, wenn man ihn denn überhaupt Diskurs nennen möchte, spaltete sich dann auf in du, der gesagt hast, ziviler Ungehorsam geht hier nicht, und die anderen, die gesagt haben,
die einen doch. So, die anderen so, das ist, du kennst ja Twitter, also es wird dann ziemlich zerfahren und auch dann kommen immer gleich ganz schräge Vergleiche.
Ja, interessanterweise das stimmt allerdings. Interessanterweise ist ja auch Teil des zivilen Ungehorsam, dazu gehört ja auch dann gerade die Hinnahme der Sanktionen. Ne? Also das, was zum Beispiel auch Martin Luther King oder auch Gandhi tatsächlich auch erfahren haben und praktiziert haben und das sozusagen in Kauf genommen haben. Also
das ist ja quasi Bestandteil des Protests, weckt dann vielleicht auch wiederum Anteilnahme anderer Menschen, die denken, mein Gott, diese jungen, engagierten Leute, die wollen nur das Klima schützen, jetzt sitzen die im Gefängnis. Naja, also ich meine, gut, eine Haftstrafe wird da keiner kriegen, aber naja. Ja, klar.
Es ist im Grunde genommen, um das vielleicht auch nochmal zu Ende zu führen, ne, das war auch im Februar schon ein großes Thema. Da hieß es, es gibt jetzt eben erste Anwendungsfälle vom Lex Hambi eben. Da saßen eben tatsächlich drei Aktivisten 5 Tage in Haft, eben auf Basis von Paragraph 12 eben Polizeigesetz. Das sollte man hier vielleicht auch nochmal erwähnen. Das ist eben die Gewahrsamnahme wegen zur Identitätsfeststellung, ja. Und eben auch nur deswegen, ne? 5 Tage lang. Also ist schon eine Nummer. Ja. Gut, also vielleicht noch das zum Abschluss. Wie gesagt, Bayern, Niedersachsen übrigens auch, NRW sind alle durch mit ihren. Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt dabei, sein Polizeigesetz dementsprechend anzupassen. Auch in Brandenburg gab es schon Bemühungen. Da sind die Staatstrojaner rausgefallen. Mhm. In Bremen liegt das neue Polizeigesetz ganz auf Eis. Also das ist in der Tat ein bunter Flickenteppich. Wir können natürlich überhaupt nicht alles abdecken, aber das als kleinen Vorgeschmack oder als kleines Beispiel, wie praxisrelevant es letztendlich auch ist. Ne? Mhm.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur neuen Justizministerin. Eine solche haben wir ja seit kurzem und wie eingangs schon angekündigt, gibt uns das erfreulicherweise mal Gelegenheit, mit unserer rechtspolitischen Korrespondentin in Berlin zu sprechen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Helene Bubrowski.
Ja, hallo aus Berlin, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, Helene, dann erzähl doch mal ein bisschen. Also es war ja irgendwie schon seit langem klar, dass Katharina Barley nach Europa, ins Europaparlament wechseln würde und damit auch ihren Posten als Justizministerin aufgeben würde. Aber es hat echt gedauert, bis man jemand Neues gefunden hat. Warum denn?
Ja, in der Tat, es hat ziemlich lang gedauert. Das hat ja auch durchaus die Kritik von diversen Verbänden, insbesondere Anwaltverein und Richterbund, auf die Barrikaden gebracht, weil die sagten, es kann nicht sein, dass hier dieses Haus verwaist ist und man gar nicht weiß, was die Zukunft bringt. Frau Barley hatte ja angekündigt, und das hat sie auch getan, am Abend nach der Europawahl, ihr Rücktrittsgesuch bei der Kanzlerin einzureichen. Man hat sie aber daraufhin gebeten, doch weiter im Amt zu bleiben, bis eine neue Ministerin auserkoren ist. Das hat dann auch noch mal relativ lang gedauert. Dann wurden in der Tat auch schon einige unruhig, weil man sagte, am 2. Juli konstituiert sich das Europäische Parlament. Spätestens dann ist Frau Barley weg. Was ist denn nun, liebe SPD? Da hat sich das Bewerberfeld so in den vergangenen Monaten dann etwas gelichtet. Also alle Männer wurden relativ schnell, zum Beispiel Herr Oppermann war im Gespräch, der Vizepräsident des Bundestags. Aber weil er ein Mann ist, kam er dann doch nicht wirklich in Betracht aufgrund des Geschlechterproports.
Also Geschlechterproports, genau.
Genau, weil man sagt, es muss unbedingt eine Frau werden. Dann gab es im Grunde 4 bis 5 Frauen, die in engerer Auswahl waren. Dazu gehörten auch Stefanie Hubig, die schon mal Staatssekretärin im Bundesjustizministerium war und derzeit Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Und außerdem Nancy Faeser, die sich jetzt allerdings um den SPD-Vorsitz in Hessen bewirbt. Beide Landespolitikerinnen haben ziemlich schnell abgesagt und am Ende gab es ein Rennen, wenn man so will. Also eigentlich schien es auf Eva Högel hinauszulaufen, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, zuständig für die Bereiche Recht und Innen im Bundestag.
Das hätte ja gepasst.
Ja, die sich auch bei den Migrationsgesetzen jetzt sehr hervorgetan hat und so weiter. Ihr Problem war allerdings, dass sie dem Berliner Landesverband angehört, dem auch schon eine andere Ministerin des Kabinetts angehört, immer nämlich Franziska Proport. Giffey. Ja. Deren Stuhl allerdings wackelt, weil sie ja mit ihrer Doktorarbeit Probleme hat. Und dann war wohl das Kalkül von Frau Högel, naja, wenn Frau Giffey rechtzeitig geht, dann habe ich ja doch eine Chance. Oder wenn die Zukunftsaussichten von Frau Giffey so schlecht sind, dann duldet man vielleicht vorübergehend doch 2 Berlinerinnen im Kabinett. Dem war aber nicht so, sondern es kam Christine Lambrecht, die schon lange im Bundestag sitzt, nämlich seit 1998. Und auch eine Rechtspolitikerin ist.
Ja, bevor wir gleich vielleicht noch genauer dann zu Frau Lambrecht kommen, nochmal ganz kurz. Also Geschlechterproports, denke ich, ist selbsterklärend das Wort. Die SPD will halt genauso viele Frauen wie Männer entsenden auf die Ministerposten, die sie besetzen darf. Und das mit dem Landesverband, das leuchtet vielleicht nicht jedem unmittelbar ein. Kannst du das nochmal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Naja, da gibt es keine, soweit ich jedenfalls weiß, keine ganz strenge Regel. Aber man versucht natürlich schon, die Bundesländer auch im Kabinett mehr oder weniger abzubilden. Also allerdings fällt auf, und zwar schon, es ist ziemlich auffällig, dass die Saarländer natürlich deutlich überproports vertreten sind mit Herrn Altmaier im Wirtschaftsministerium, mit Maas im Außenministerium. Außerdem ist ja auch Frau Kramp-Karrenbauer Saarländerin, die hat jetzt kein Amt im Kabinett, aber möglicherweise zukünftig
bald vielleicht schon.
Wobei dann vielleicht auch Herr Altmaier wieder weg ist. Also jedenfalls sind die Saarländer, da haben wir auch 2 und daran stört sich nicht wirklich jemand. Allerdings sind die natürlich auch aus unterschiedlichen Parteien. Also da wird so ein bisschen, das ist ein bisschen eine Gesamtschau, die da betrieben wird, da kommt es natürlich dann auch auf die einzelnen Personen an und ihre Durchsetzungsstärke. Aber man guckt eben schon, dass Ost, West, Nord, Süd und eben die einzelnen Bundesländer irgendwie alle berücksichtigt werden. Und der Berliner Landesverband ist natürlich sehr klein. Also Berlin ist kein großes Bundesland. Wenn man da zwei hätte, zwei von der SPD, wäre das eben schon eine gewisse Schieflage. Es ist wahrscheinlich kein absolutes Ausschlusskriterium. Möglicherweise sprachen gegen Frau Högel auch andere Dinge. Einigen in der SPD hat sie sich bei den Migrationsgesetzen als zu kompromissbereit gegenüber der Union erwiesen. Möglicherweise spielte das auch eine Rolle. Vielleicht wird sie auch in der Fraktion gebraucht, die ja nun auch nach dem Weggang von Frau Nahles nicht gerade gut aufgestellt ist. Und Frau Högel ist natürlich eine erfahrene Politikerin in diesen Bereichen. Was da genau die Hintergründe sind, wird man wahrscheinlich nie wissen. Das ist sicherlich in geschlossenen Räumen bei der SPD wird das besprochen.
Ja, das hört sich so ein bisschen so an, als sei Frau Lamprecht jetzt nicht die allererste Wahl gewesen. Aber vielleicht kommen wir doch jetzt mal zu ihr und zu ihren Qualifikationen. Was bringt sie denn mit?
Also erstmal kann ich vielleicht vorwegschicken, böse Zungen in Berlin beschreiben sie mit zwei Worten, nämlich links und langweilig.
Oh.
Ich glaube, man tut ihr damit Unrecht. Also links ist sie sicherlich, sie gehört dem linken Flügel der Partei an. Ist auch, ihre Biografie ist auch ganz interessant. Sie hat sich politisiert im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss, war auch in der Anti-Atomkraft-Bewegung und so weiter, kommt also deutlich aus dem linken Lager. Langweilig berichten eben Journalistenkollegen, die sie erlebt haben, als sie parlamentarische Geschäftsführerin war der SPD-Fraktion, wo es ja diese morgendlichen Frühstücke einmal die Woche gibt in Sitzungswochen, wo so ein bisschen über aktuelle politische Themen berichtet werden. Und da war sie wohl weniger spritzig als etwa Herr Oppermann, der das auch schon mal gemacht hat und andere. Dennoch ist sie natürlich durchaus qualifiziert. Sie ist studierte Juristin, hat auch mal als Rechtsanwältin gearbeitet, auch als Dozentin an einer Fachhochschule. Dann hatte sie diverse sie ist eben, habe ich ja schon gesagt, 1998 in den Bundestag eingezogen, hatte dort verschiedene Funktionen. Sie war lange im Rechtsausschuss, erst als normales Mitglied, war dann auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Innen- und Justiz, also das, was jetzt Frau Högel macht, dann eben parlamentarische Geschäftsführerin. Und jetzt zuletzt war sie gar nicht in ihrem Stammberitt, dem Justizbereich, tätig, sondern interessanterweise im Bereich Finanzen. Also das fing schon damit an, dass sie mit Olaf Scholz zusammen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Union die Arbeitsgemeinschaft Steuern und Finanzen leitete. Und dann wurde sie auch bei Scholz im Bundeswirtschaftsministerium parlamentarische Staatssekretärin. Das hat sie also jetzt die letzten Jahre gemacht und
gut, so ein bisschen saß
natürlich trotzdem weiterhin im Bundestag. Und wurde jetzt eben auserkoren.
Und kann man, also ich meine, sie ist ja jetzt wirklich erst wenige Tage im Amt, kann man schon irgendwie trefflich mutmaßen, was vielleicht einerseits so Akzente sind, die sie wird setzen wollen und andererseits auch natürlich, was einfach vielleicht die größten Themen sind, die so in den nächsten Monaten auf sie zukommen?
Also genau genommen ist sie noch gar nicht im Amt, sondern sie wird morgen, ist die Verabschiedung von Frau Barley und die sozusagen Begrüßung, Amtsübergabe an Frau Lamprecht. Und dann muss sie ja noch vom Bundespräsidenten vereidigt werden. Dann ist sie offiziell im Amt. Also es gibt natürlich diverse Dinge, die da jetzt vor ihr liegen, wo auch schon die Verbände und auch die politischen Gegner jetzt schon vor Amtsantritt Druck gemacht haben. Ein Bereich betrifft sicherlich die Strafprozessordnung, wo es ja schon ein Eckpunktepapier gibt zur Frage zum Beispiel, da geht es um Beweisrecht zum Beispiel, unter welchen Voraussetzungen können Strafverteidiger Beweisanträge stellen. Das soll eben deutlich eingeschränkt werden. Das ist eine Initiative des Richterbundes. Ich glaube, da habt ihr auch schon mal ausführlich darüber berichtet.
Genau.
Der Richterbund sagt jetzt zu Frau Lambrecht, das bitte ganz schnell umsetzen, während der Deutsche Anwaltverein sagt, da müssen wir aber ganz gründlich nochmal nachjustieren und bitte jetzt unter der neuen Führung schauen Sie sich dieses Gesetz nochmal an, verhindern Sie, dass hier Beschuldigtenrechte beschnitten werden. Das ist sicherlich eine Baustelle, die jetzt auf Sie zukommt. Eine zweite ist, die spielt natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit dem Fall Lübcke eine große Rolle, das Verfassungsschutzgesetz, wo eben, das ist ein Gesetz aus dem Hause Seehofer, wo eben die Kompetenzen des Verfassungsschutzes, insbesondere im digitalen Bereich, deutlich ausgewertet werden sollen, um den Ermittlern eben Zugriff auch auf Messenger-Dienste und ähnliche verschlüsselte Kommunikation zu geben. Da war es ja so, dass, obwohl sich ja eigentlich Frau Barley und Herr Seehofer jedenfalls persönlich ganz gut verstanden, hat hier Frau Barley bei diesem Gesetz vollkommen blockiert und gesagt, das ist verstößt komplett gegen die Verfassung und das geht überhaupt gar nicht. Und hat das also noch nicht mal, hat gesagt, es ist gar keine Grundlage für ein weiteres Gespräch und hat es einfach zurückgeschickt. Hier hofft jetzt Herr Seehofer darauf, dass die neue Amtsführung im BMJV das etwas anders sehen könnte. Meine Einschätzung ist, dass Frau Lambrecht als Person in diesen Fragen überhaupt nicht anders tickt als Frau Barley, wahrscheinlich möglicherweise eher sagen wir mal, noch weniger bereit wäre. Andererseits ist die Frage, was jetzt durch den Fall Lübcke, wo ja eben auch das Internet und die Radikalisierung im Internet nach derzeitigen Erkenntnissen eine große Rolle zu spielen scheint. Vielleicht kommt dann trotzdem politisch hier etwas ins Rollen, was jetzt mit der Person Lambrecht gar nichts zu tun hat. Aber das sind sicherlich die Themen, die Sie jetzt beschäftigen. Dann natürlich das Sanktionenrecht im Bereich von Wirtschaftsunternehmen und andere Gesetzesvorhaben, die bei ihr jetzt auflaufen werden. Die Frage ist natürlich insgesamt, wie lang wird sie dieses Amt überhaupt ausüben?
Ja.
Da kommen wir zu der Grundfrage, wie festen Füßen steht eigentlich diese Bundesregierung?
Was meinst du denn?
Tja, möglicherweise hat sie keine sonderlich lange Amtszeit. Also das scheint mir doch hier alles, man weiß es nie. Ich war ja sehr erstaunt, dass diese Migrationsgesetze so durchgingen. Das ist ja auch eure schöne Rubrik, was tut eigentlich die Bundesregierung? Also manches tut sie eben doch und dann funktioniert es auch. Aber ich glaube, ein größerer Knall und es könnte vorbei sein. Es hängt auch sehr viel an der SPD natürlich, ja. Wie die sich jetzt mit ihr ganzes Prozedere, neuer Vorsitzender, Vorsitzendenspitze, Fraktionsspitze, wie das weitergeht. So, insofern werden wir sehen, wie lange, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Frauen wie Hubig und Faeser gesagt haben, naja, wir haben in unseren Bundesländern möglicherweise, stehen uns da alle Türen offen, wir verbrennen uns jetzt nicht in Berlin die Hände in dieser Konstellation.
Ja, das spricht auch Bände über den Zustand einer Regierung, wenn ein Bundesministerposten geradezu gemieden wird.
Ja, so ist es. Wobei man jetzt im Einzelnen, also die haben sich nicht weiter erklärt, die haben gesagt, wir werden in unseren Ländern gebraucht, was eine schöne Floskel ist, die alles und nichts bedeuten kann. Aber in der Tat ist es nicht so, dass sie gesagt haben, das ist das schönste Amt der Welt, da will ich unbedingt hin. Und dass es so ist, hängt sicherlich auch mit dem Zustand der Bundesregierung zusammen.
Alles klar. Ja, ich würde sagen, das reicht wahrscheinlich als Überblick.
Ja, herzlichen Dank, Helene. Schön, ja, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, mal dabei zu sein.
Wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, das hoffe ich. Sehr schön.
Alles klar, danke dir.
Okay, alles Gute.
Tschüss.
Damit wären wir jetzt beim Steuerrecht, dem Schönen. Wahnsinnig wichtig, also deswegen jetzt nochmal aufgepasst. Es geht um die Grundsteuerreform, die ja einer Reform bedarf. Das hat höchstrichterlich festgestellt das Bundesverfassungsgericht, und zwar im vergangenen April 2018, also vorvergangenen April, muss man inzwischen schon sagen. Da hatten die höchsten Verfassungsrichter festgestellt, die Grundsteuer, wie sie nun schon seit Jahrzehnten in Deutschland erhoben wird, ist verfassungswidrig, und zwar, weil sie sich stützt auf Grundstückswerte aus dem Jahre 1964, das für die alten Bundesländer, und für die neuen Bundesländer, also die ehemaligen DDR-Gebiete, aus dem Jahr 1935. Das war sozusagen das letzte Mal, dass man die Grundstücke da bewertet hat. Und diese Angaben sind alle sozusagen in die Berechnung der Grundsteuer geflossen und das ist einfach zutiefst ungerecht. Warum muss uns das überhaupt interessieren? Es muss wirklich eigentlich fast jeden in Deutschland interessieren, außer vielleicht Leute unter 18, die noch nicht alleine wohnen. Denn man zahlt sie so oder so, entweder weil man Wohnungs- oder Hauseigentümer ist und selbst darin wohnt, dann muss man sie natürlich so oder so zahlen. Aber häufig, also eigentlich immer als Mieter auch, weil sie abgewälzt wird. Also der Vermieter darf sie eben auf den Mieter abwälzen, sagen wir mal so. Das regelt eine Verordnung. Und das war auch bisher relativ unbestritten. Das liegt eben einfach daran, dass die Grundsteuer auch eine der wichtigsten Steuern in Deutschland ist für die Kommunen. Also 15 Milliarden Euro wurden da im vergangenen Jahr eingenommen. Also eine ziemliche Nummer natürlich. Und damit finanzieren die Schulen, Kitas, Schwimmbäder, Büchereien und so weiter. Also für die Kommunen eben ein ganz wichtiges Mittel. So, und jetzt kam das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr und hat eben gesagt, also das ist jetzt ungerecht und es muss eine neue Einigung her. Die gab es jetzt vergangene Woche. Also Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich geeinigt mit den Bundesländern. Die musste er natürlich ins Boot holen, weil es sie ja unmittelbar angeht. Zog sich ein bisschen, weil der Bund und viele Bundesländer auf der einen Seite eine bestimmte Idee hatten und Bayern auf der anderen Seite sein eigenes Süppchen kochen wollte.
Eine völlig neue Konstellation.
Ja, das ist schon ungewöhnlich. Aber in diesem Falle vielleicht auch durchaus nachvollziehbar. Ich erzähle gleich, warum. Kann man ja auch insofern rechtfertigen, als dass man sagt, das gehört nun mal einfach im Wesentlichen den Kommunen und damit ja auch den Bundesländern. Und warum sollen die nicht auch ein Wörtchen damit reden? Und warum sollen die nicht auch ihren eigenen Stiefel fahren, wenn sie denn unbedingt wollen? So.
Ja, wir hatten ja verschiedene Modelle vorgestellt, wie man das theoretisch regeln könnte, die neue Grundsteuer. Welches hat sich denn jetzt durchgesetzt?
Es hat sich ein bundesweites Modell durchgesetzt, das lustigerweise WAM heißt.
Okay, weil?
Es heißt wertabhängiges Modell, deswegen WAM. Mhm. Es gibt aber eben die Möglichkeit für Bundesländer davon abzuweichen und dann können sie eben ihr eigenes Modell fahren. Das ist der bayerische Weg und die haben sich für WUM entschieden, also
wertunabhängiges.
Unabhängigen Modell, genau. Und vielleicht sagen wir etwas zur Mehrheitsmeinung. Wie wird also da die Grundsteuer berechnet? In drei Schritten nämlich. Also es kommt zu einer Neuberechnung des Grundbesitzwertes und da fließen zwei Faktoren rein. Also einmal der Wert des Bodens und der richtet sich nach dem Bodenrichtwert. Das ist auch so ein schöner Terminus. Den finden eben Gutachter für die Kommunen und den berechnen sie eben aus Verkäufen und Schätzungen. Ja, dann kommt eben so ein Bodenrichtwert raus und der fließt als Wert des Bodens eben in die Neuberechnung. Und außerdem gibt es einen Näherungswert für das Gebäude. Ja, und das ergibt sich aus der Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete. Ja, das sind dann Daten aus dem Statistischen Bundesamt und es kommen noch weitere Faktoren hinzu, also Grundstücksfläche, Immobilien, Art, ja, also ist das irgendwie ein Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und so weiter und das Alter des Gebäudes, ja, also da hat man so einen Kriterienkatalog von 5 relativ übersichtlichen Kriterien, die fließen alle mit rein und dann bekommt man eine bestimmte Zahl raus und das ist eben das wertabhängige Modell. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass Leute, die ein größeres, schöneres Haus haben, in einer besonders schönen Lage auch vielleicht mehr zahlen sollen und mehr beitragen sollen zur Finanzierung der Kommune.
Ja, es ist halt sozial eigentlich am gerechtesten, also vorbehaltlich Verschiebungen im Einzelfall. Das ist natürlich sehr schwierig, diesen Wert wirklich immer auch akkurat zu ermitteln. Und es ist natürlich eben auch ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Ja, man muss ja schon dann tatsächlich für jede Fläche, ich meine, man schickt jetzt nicht für jedes einzelne Haus einen Gutachter los, aber trotzdem, also da für jedes Grundstück einen Wert ungefähr zu ermitteln, ist schon eine Menge Arbeit.
Ja. Herr Scholz sagte übrigens, dass das sich im Grenzen hält. Also am Anfang wird es natürlich ein unfassbarer Aufwand, aber wenn das erstmal im Wesentlichen festgelegt ist, dann ist das natürlich alles über Internet auch einsehbar und administrativ zu handeln. Das heißt, in Zukunft wird es wesentlich leichter, die Grundsteuer anzupassen, will sagen, zu erhöhen. Mhm. Ja. Und man hat einfach diesen Effekt nicht, dass man die Steuer auf Daten basiert, die einfach Jahrzehnte alt sind. Das ist sozusagen der Charme. So, und jetzt kommt Bayern und sagt, naja, also wir finden es eigentlich gerechter, wenn quasi das wertunabhängig gemacht wird, weil es eigentlich ausreicht, wenn man nur guckt, wie viele Leute ungefähr einfach in so einer Wohnung wohnen. Ja, also das ist jetzt auch nur Pi mal Daumen. Die haben eben einfach die Fläche, legen die zugrunde. Das ist das sogenannte Flächenmodell. Sagen, größere Häuser müssen einfach, werden höher besteuert als kleinere. Wir gehen eben davon aus, dass da mehr Leute drin wohnen und damit auch mehr Leute von den Vorzügen der Kommune profitieren. Ja, und das reicht uns als Gerechtigkeitsmodell eben aus. Ja.
Okay.
Und den Reichtumsaspekt, den bekommen wir schon deswegen, weil ja über die Einkommensteuer ja genau abgeschöpft wird. Ja,
ja, also dass es andere Steuerarten gibt, die irgendwie am Wohlstand anknüpfen, ist schon klar, liebe Bayern. Also das,
genau.
Aber es geht ja jetzt nun mehr hier um die Grundsteuer und nicht andere Steuerformen, die es
ja,
auch
und
gibt.
Die sagen eben einfach, wir brauchen diesen sozialen Aspekt nicht. Das ist deren Ansatz.
Also 1000 Quadratmeter irgendwo auf dem Land sind halt genauso viel wert wie 1000 Quadratmeter mitten in der Münchner Innenstadt.
Ja.
Obwohl es natürlich, also für die Zwecke der Grundsteuer sind sie genauso viel wert, obwohl sie natürlich in der Realität wahrscheinlich nicht mal ein Hundertstel so viel wert
Richtig,
sind.
Richtig, genau.
Ja.
Das ist deren Ansatz. Können sie ja machen, wie sie wollen, offensichtlich, denn jetzt ist es ihnen ja erlaubt. Also das ist übrigens auch nur der erste Schritt, ja, die Neuberechnung des Grundbesitzwertes im zweiten Schritt, und das ist dann wieder für beide gleich, kommt denn eben die Steuermesszahl ins Spiel. Das ist so ein Multiplikator, der jetzt vom Bundesfinanzministerium festgelegt wird. Die wird übrigens in diesem Fall jetzt gesenkt, und zwar ziemlich drastisch, wie sie behaupten, einfach um zu vermeiden, dass die Grundsteuer dramatisch ansteigt. Denn natürlich seit Anno Knips, ja, hat sich einiges getan in der Bewertung der Grundstücke, das ist ja genau das Problem. Und würde man jetzt das sozusagen 1:1 weiterführen, dann hätte man einfach eine dramatische Erhöhung.
Also die Steuermesszahl ist quasi ein Multiplikator, der mit dem Grundstückswert quasi verrechnet wird.
Ja.
Und weil die Grundstückswerte in aller Regel höher ausfallen dürften als damals, muss die Steuermesszahl niedriger sein, damit das Ergebnis dasselbe bleibt.
Ja. Und man kann übrigens jetzt auch deshalb noch nicht sagen, wie viel zusätzliche Belastung oder wie hoch die Belastung in Zukunft für den Einzelnen aussehen wird, weil es außerdem ja noch den Hebesatz gibt. Und das ist der dritte Schritt und der wird eben von den Kommunen festgelegt. Und das machen die sozusagen im eigenen Duktus. Ne? Also die gucken eben, wie viel bieten wir hier an, ja? Wie ist unsere Schulinfrastruktur, wie viel Schwimmbäder und Bibliotheken gönnen wir unseren Bewohnern und dann kann das sozusagen.
Wie krass misswirtschaften wir, um deshalb einfach irgendwie mehr Kohle
reinzumachen. Wusste, dass du wieder auf diesen
Pferd reitest.
Naja, und das können die dann eben, das ist sozusagen ihre Stellschraube.
Okay. Also hat man diese beiden Multiplikatoren und den Grundwert. Ja gut, also das bayerische Modell ist ungerechter, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Es ist allerdings natürlich auch sehr viel aufwandsärmer in der Verwaltung und letztlich vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass Bayern andernfalls über den Länderfinanzausgleich mehr von der so vereinnahmten Grundsteuer wieder würde abdrücken müssen. Ne?
Ja, vielleicht noch einen letzten Blick auf die Grundsteuer C. Die ist ja auch nicht ganz uninteressant vor dem Hintergrund, dass es eine Sonderregelung ist für Grundstücke, also unbebaute Grundstücke, die Spekulationsobjekt sozusagen sind, ne? Die nur da rumliegen, die nicht bebaut werden, einfach weil man auf die Wertsteigerung hofft und dann darauf baut, dass man in den nächsten Jahren das einfach gewinnbringend verkaufen kann. Das wird mit einer besonderen, das wird dann eben besonders berechnet, sodass dann höher Satz raufkommt. Ne?
Okay, ja, das ist zweckmäßig. Ja, und natürlich, das muss man übrigens dem bayerischen Modell so ein bisschen zugutehalten, es incentiviert natürlich das Bebauen von Grundstücken, denn wenn ich halt für die Fläche, die ich habe, sowieso immer die gleiche Menge Grundsteuer zahle, egal ob die leer steht oder da eine Hundehütte drauf ist oder ein Hochhaus, dann kann ich ja auch gerade mal das Hochhaus draufbauen. Also ich meine, das ist mir schon klar, dass es noch ein paar andere Hindernisse gibt. Aber jedenfalls, ich zahle immer die gleiche Grundsteuer, auch wenn ich da jetzt ein tolles Mehrfamilienhaus hinsetze, dann kann ich das ja auch machen. Das ist natürlich tatsächlich ein Vorzug wiederum des bayerischen Modells.
Ja. Und dabei wollen wir es jetzt auch belassen, weil zu viel Grundsteuer ist vielleicht auch bei diesen Temperaturen gar nicht gesund.
Ja, genau. Dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zu Peter Tauber, langjähriger Generalsekretär der CDU, inzwischen nicht mehr, sondern parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und natürlich Bundestagsabgeordneter. Und der hat sich in einem Gastbeitrag für die Welt zu einer interessanten These verstiegen oder einem interessanten Vorschlag. Und zwar hat er geschrieben, in Reaktion auf die rechte Hetze im Netz, die sich ja bekanntlich ständig Bahn bricht und auf ganz besonders hässliche Weise nach der Ermordung von Herrn Lübcke. Und da gab es ja dann also wirklich etliche Leute, die meinten, ja, geschieht ihm gerade recht so und so weiter, weil Herr Lübcke wiederum sich sehr, ja, im Zuge der Flüchtlingskrise halt sehr deutlich
als Kasseler Regierungspräsident sehr engagiert gezeigt hat und dafür auch schon zu Lebzeiten sehr viel Kritik bekommen hat und einiges ertragen musste und jetzt Opfer wurde offensichtlich eines rechtsradikalen Anschlags.
Allem Anschein nach, genau. Und das ist natürlich irgendwie ausgesprochen hässlich und schwer erträglich und man weiß immer nicht so richtig, wie man dieses Problems habhaft wird. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schließlich wurde ja auch, also nicht nur wegen rechtsextremer Hetze, sondern generell eben wegen Hetze im Netz, aber ich glaube, der rechtsextreme Anteil daran war schon auch maßgeblich bei der politischen Willensbildung erlassen. Und es funktioniert so mehr schlecht als recht. Jedenfalls gibt es es offensichtlich immer noch. Und nun hatte Herr Tauber also neben anderen Dingen auch einen Vorschlag gemacht, der doch auf relativ viel Kritik gestoßen ist, nämlich, dass man einzelnen Protagonisten, die sich da vielleicht in besonderer Weise als Wortführer oder sonst wie hervortun, ihre Grundrechte entziehen könnte. Also natürlich nicht alle Grundrechte, sondern namentlich in diesem Fall wohl die Meinungsfreiheit bzw. die Meinungsäußerungsfreiheit. Jetzt ist man vielleicht erstmal erstaunt, das zu hören und denkt, das klingt ja in höchstem Maße unfreiheitlich und illiberal und fast schon wie etwas, was man irgendwie in einem diktatorischen Staat vermuten würde, dass man Menschen ihre Grundrechte tatsächlich entziehen kann. Nicht nur, dass man sie im Einzelfall einschränkt, sondern dass man sie ihnen einfach schlechterdings wegnimmt. Kann das überhaupt gehen?
Und dann stellt man fest, man muss wahlweise das Grundgesetz zur Hand nehmen oder FAZ-Einspruch.
Genau, wir haben ja im Vorfeld des Grundgesetzjubiläums immer so im Wochentakt, sage ich mal, wenig bekannte Artikel des Grundgesetzes beleuchtet. Und da gab es eben auch einen Text, den wir übrigens natürlich auch in die Shownotes packen, der sich genau mit diesem Artikel 18, auf den Herr Tauber da anspielt, auseinandergesetzt hat. Um es mal kurz zu resümieren, im Text ist es noch ausführlicher. Ja, die Möglichkeit zum Grundrechtsentzug besteht tatsächlich. Natürlich, wie gesagt, nicht für alle Grundrechte. Natürlich kann man jemandem nicht zum Beispiel sein Recht auf körperliche Unversehrtheit entziehen oder auf Leben oder so, ja. Aber die Meinungsäußerungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, oder zum Beispiel ja eben die dann in Gestalt auch der Lehrfreiheit und ähnliche Dinge, also letztlich diejenigen Grundrechte, die für die Beteiligung am politischen Meinungskampf maßgeblich sind, können entzogen werden. Das Prozedere ist alles andere als einfach. Man muss das letztlich beim Bundesverfassungsgericht beantragen und also die Bundesregierung muss das tun und das Bundesverfassungsgericht muss es dann absegnen. Es hat in der deutschen Geschichte 4 Versuche gegeben, das zu tun. Alle 4 richteten sich gegen Rechtsradikale. Das war so zum Beispiel der Herausgeber der Nationalzeitung oder so ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier, der sich dann in der Sozialistischen Reichspartei, glaube ich, 2. Vorsitzender war und die wiederum verstand sich als Nachfolgepartei der NSDAP und die Partei wurde auch verboten und dieser Typ wurde eben als sehr gefährlicher, rechtsextremer Wortführer wahrgenommen und deshalb wurde auch bei ihm versucht, ihm die Grundrechte zu entziehen. Keines dieser Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht hatte Erfolg. Übrigens auch, weil die Bundesregierung in mehreren Fällen es so ein bisschen damals hat schleifen lassen. Also Sie hat dann einfach nicht mehr auf Nachfragen des Gerichts nicht mehr wirklich viel vorgetragen. Ich glaube, es ging auch oftmals darum, einfach so das Signal zu setzen, wir probieren es, und ja, Jahre später war es dann irgendwie auch wieder egal. In einem Fall wurde es vom Bundesverfassungsgericht auch abgelehnt mit einer Begründung, die an die Begründung zum abgelehnten Verbot der NPD erinnert, nämlich mit dem Argument, derjenige sei zwar sicherlich, also sozusagen, das sei schon alles furchtbar und vielleicht im Grundsatz gerechtfertigt, was der da so entäußert, aber er habe einfach nicht die publizistische Wirkung und Reichweite, um damit letztlich wirklich viele Menschen zu erreichen und tatsächlich substanziell eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung zu entfalten. Und spätestens bei dem Punkt wäre man natürlich auch bei jedem Hetzer irgendwie auf Twitter oder so raus, weil die allermeisten von diesen Leuten sind ja nur ganz kleine, ja, kleine arme Gestalten halt, die, und sozusagen die Masse macht's, weißt du? Ja,
also, das ist genau der Punkt.
Aber jeder einzelne von denen hat ja keine große Reichweite und auch keinen großen Einfluss. Nur in Summe sind sie dann halt irgendwie, stacheln sie sich gegenseitig an und werden sie gefährlich. Und so, natürlich gibt es in dieser Szene auch einzelne Personen, deren Stimme ein bisschen schwerer wiegt als andere und so, schon klar. Aber ich glaube, da würde man keinen finden, wo man jetzt wirklich sagt, der als Einzelgestalt ist so gewichtig, dass man ihm die Grundrechte entziehen kann. Und es ist auch einfach irgendwie, es ist einfach ein bisschen, ich finde, es ist ein bisschen hilfloser Aktionismus irgendwie, der aus diesem Vorschlag spricht, weil es gibt ja nun wirklich im Strafrecht genug Mittel, um diese Leute zu belangen. Ja. So, es gibt ja nun mal Volksverhetzung, Beleidigung etc. Es gibt auch im Versammlungsrecht Mittel, um entsprechende Versammlungen zu unterbinden. Da muss man, also das ist echt nicht so, dass dieses Grundrechtsentzugsverfahren irgendwelche praktischen Vorzüge bieten würde. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach an viel höhere Voraussetzungen geknüpft, viel aufwendiger. Und im Ergebnis, dann hast du die Grundrechte entzogen, ja schön und gut, aber dann müssen ja trotzdem auch noch konkrete Maßnahmen folgen.
Ja,
also weißt du, die Feststellung, dass er das jetzt
wer
nicht
sich
mehr
davon
darf,
nicht beeindrucken
alleine, die reicht ja nicht aus, genau. Und von daher, also muss man sagen, es ist einfach, ja, es ist einfach ein ziemlich
Aber Artikel 18 des Grundgesetzes ist einfach good to know, ja?
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das ist einer von diversen. Da gibt es auch noch ein paar andere Dinge im Grundgesetz, über die man sich ebenfalls wundern kann. Haben wir alles auf Einspruch in einer langen Reihe beleuchtet. Ich packe gerne mal die Links dazu in die Shownotes.
Ja.
Und dann soll es das dazu auch gewesen sein.
Und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil.
Richtig.
Sag mal.
Ja, wenn ich jetzt den Sachverhalt gleich vortrage, dann wird man erstmal denken, Moment, also das ist jetzt aber irgendwie weder besonders lustig, noch interessant, noch sonst irgendwas, aber keine Sorge, es gibt schon noch eine Pointe am Schluss.
Das ist ja ein schönes Entree.
Expectation Management.
Ja.
Also es ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom gestrigen Tage, und da hatte jemand geklagt, weil er mit seiner Familie eine einwöchige Pauschalreise nach Gran Canaria gebucht hat und sein sieben.
Siehst du, und da schon muss ich einhaken: Pauschalreise nach Gran Canaria, das betrifft doch einfach Tausende, wenn nicht gar Millionen.
Ja, naja, es geht ja noch weiter. Es ist dann sein 7 Jahre alter Sohn da so rumgelaufen in dem Zimmer und ist gegen die Balkontür gelaufen.
Ja,
die
war ist halt doch
aus
krass.
Glas. Ja, ist ja gut, man kann daran natürlich auch Anteil nehmen. Also tatsächlich, die Balkontür ist dann zerbrochen unter dem Ansturm des 7-Jährigen, und der hat Schnittverletzungen davon getragen. Dann hat eben im Anschluss an diese Geschichte der Mann natürlich gegen den Reiseveranstalter geklagt, hat gesagt, das war quasi ein Mangel der Reise, dass diese Tür einfach so zerbricht.
Da kannst du aber drauf wetten, dass das ein Mangel der Reise war.
Ja, also im Ergebnis sicherlich. Naja, und die Vorinstanz hat die Klage abgelehnt, einfach mit dem Hinweis, dass an der Glastür ja so ein Aufkleber drauf gewesen wäre, um sie halt quasi, weißt du, so wie man für Vögel an Glastüren manchmal so Sachen klebt, damit die sehen, dass es da nicht durchgeht. So hätte ja quasi auch der 7-jährige Sohn das ebenfalls sehen können und raffen können, dass er da gerade im Begriff ist, gegen eine Glastür zu laufen. Andererseits war der Aufkleber halt auch klein und irgendwo konnte man halt auch übersehen. Und jetzt kommen wir aber zum Eingemachten eigentlich. Vorinstanz hat gesagt, zu der Frage, ob es, also es gibt ja natürlich auch auf Gran Canaria so etwas wie eine Bauordnung und es gibt Sicherheitsstandards im Bauwesen, die einzuhalten sind, beispielsweise auch betreffend die Frage, wie bruchsicher Glastüren zu sein haben. Das hat die Vorinstanz aber nicht weiter geschert. Die hat gesagt, ja gut, dazu ist hier ja nichts vorgetragen worden vom Kläger. Der Kläger hat natürlich im Zweifelsfall auch keine Ahnung, ist halt irgendein Familienvater, was weiß der, wie die Bauordnung auf Gran Canaria aussieht, ja. Das ist jetzt eben der springende Punkt, an dem der BGH eingeschritten ist und meinte, nein, der Vortrag des Klägers sei durchaus ausreichend gewesen. Er habe ja sämtliche Tatsachen, die zur Beurteilung, also sozusagen das tatsächliche Geschehen, das zur Beurteilung des Sachverhalts relevant ist, komplett vorgetragen. Und die rechtliche Wertung obliegt eben schlicht und ergreifend dem Gericht. Ne? Also es ist dieses,
und das hatte sich einen schlanken Fuß gemacht.
Genau, also das ist dieses alte lateinische Zitat, das man vielleicht manchmal im Studium lernt, da mihi factum, da wo tibi ius. Also,
das hast du wunderschön gesagt.
Toll, ne? Gib mir die Tatsachen, dann gebe ich dir das Recht. Also tatsächlich ist es ja so, eigentlich muss man vor Gericht wirklich nur das tatsächliche Geschehen vortragen im Zivilprozess jetzt und die rechtliche Wertung blieb komplett dem Gericht. Es ist natürlich mitunter durchaus, oder es ist sogar regelmäßig, wenn man einen Anwalt hat, üblich, dass der auch seine rechtliche Wertung, wie das Gericht das bitteschön zu sehen habe, mit anfügt, muss er aber nicht. Dementsprechend, auch hier ist natürlich etwas mühevoll, dann sozusagen unter das Gran Canarische Bausicherheitsrecht zu subsumieren. Das wird jetzt dem einfachen Amts- oder Landrichter auch nicht geläufig sein. Aber das ist halt schon dann seine Aufgabe, ne? Also das ist eben ein Punkt, an dem sich Zivilrichter und auch nicht nur diese regelmäßig so ein bisschen aus der Affäre ziehen, indem sie halt sagen, der Vortrag ist nicht substanziiert genug, es ist hier nicht genug vorgetragen worden. Es mag zwar im Einzelfall auch mal stimmen, aber ich habe das Gefühl, es ist oftmals auch ein Mittel für Richter, wie du schon sagst, sich ein bisschen einen schlanken Fuß zu machen, indem sie halt sagen, nein, da hätte die Partei noch mehr liefern müssen. Und hier in diesem Fall sagt der BGH halt ganz klar, nee, muss sie nicht. Sie hat alles Tatsächliche vorgetragen. Offen ist nur noch eine Rechtsfrage, nämlich die Rechtsfrage, wie es in Gran Canaria mit der Bauordnung aussieht. Und die Rechtsfragen zu beantworten, ist nicht Aufgabe der Partei, sondern des Gerichts. Und deshalb, weil das eben sozusagen symptomatisch ein bisschen ist für viele Fälle, wo Gerichte so an der Substanziierungsschraube drehen, um sich Arbeit zu sparen letztlich auch, haben wir das hier mal als gerechtes Urteil aufgenommen.
Ja, ich finde es auch ein zutiefst gerechtes Urteil.
Okay.
Auch wenn man noch kein Ergebnis hat. Denn
ja, muss jetzt natürlich noch geschaut werden, wie es denn ist. Vielleicht da ist ja auch in Gran Canaria total super, wenn so Glasscheiben zerplatzen, aber gut, das wird man dann.
So, dann sind wir jetzt am Ende. Allerdings würde ich ganz gerne 2, 3 Worte des Gedenkens äußern an den Erfinder des Hitzefrei.
Es gibt einen Erfinder des Hitzefrei.
Der Hitzefrei-Regelung und der heißt Robert Bosse. Das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht und auch nicht bei Wikipedia gelesen, sondern bei Spiegel Online, muss ich hier mal gestehen. Ein schöner Artikel von Armin Himmelrath, tue ich auch gerne in die Shownotes. Weil es einfach an dem heutigen Tage, wo höchstwahrscheinlich Hitzerekorde gebrochen werden, auch ganz relevant sein könnte, dass man vielleicht am Pool zum Besten geben kann, wem wir die ganze Hitzefreiregelung für Schüler zu verdanken haben. Das reicht nämlich bis ins Jahr 1892 zurück. Damals war Herr Bosse Kultusminister. Ja. Lange, lange Zeit, also vor der Bundesrepublik, und er hat in einem preußischen Ministerialerlass tatsächlich verkündet, dass Schüler frei haben. Und zwar, wenn um 10 Uhr vormittags im Schatten 25 Grad gemessen werden von einem hundertteiligen Thermometer. Und dann darf der Schulunterricht in keinem Falle über 4 aufeinanderfolgende Stunden ausgedehnt werden. Ja. Und ebenso wenig darf den Kindern an solchen Tagen ein zweimaliger Gang zur Schule zugemutet werden. Also das gab es offensichtlich früher auch, dass sie hin und zurück und hin und zurück mussten. Aber eben seit 1892 eben nicht mehr, wenn jedenfalls hitzefrei war.
Das war die erste gesetzliche Regelung, die das vorgesehen hat. 25 Grad finde ich jetzt übrigens noch. Also das
ja, um 10 Uhr im Schatten. Das ja, ist gut, schon okay. Verdammt heiß.
Ja, gut, das stimmt schon.
Ja. Ja, man kann vielleicht noch zur Rechtslage in Deutschland sagen, ist total zersplittert, ist natürlich Ländersache und viele Länder überlassen es den Schulen. Ja, also da kann tatsächlich die Schulleitung eigenmächtig entscheiden, ob sie Hitze freigeben oder nicht.
Ja. Armin Bosse, bester Mann. Und damit
sind das war Robert Bosse.
Robert Bosse, pardon.
Ja.
Damit sind wir dann auch am Ende angelangt, weisen nochmal darauf hin, dass Einspruch jetzt im neuen Gewand erscheint. Ihr könnt euch das Ganze unter faz.net/Einspruch anschauen. Wie gesagt, für 2 Wochen auch kostenlos. Ihr könnt euch gerne die Apps runterladen und ihr könnt natürlich auch jetzt schon oder auch im Anschluss auch unter faz.net/Einspruch testen, euch ein abermals kostenloses 4-wöchiges Probeabo klicken. Das alles würde uns sehr freuen. Im Übrigen bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.